Ja, toll, dass wir uns kennenlernen. Ich freue mich immer, wenn man Krefelder kennenlernt. Aber ganz ehrlich, ich habe eine Wissenslücke. Wo ist dein Lokal und was ist das Besondere an diesem Lokal?
Ja, also ich bin Sandra Duscher, ich bin 32 Jahre alt und ich betreibe seit 8 Jahren die Kunstküche in Krefeld. Die Kunstküche ist ein kleines, rein veganes Restaurant. Das ist das, was die meisten Leute kennen. Man nennt mich, glaube ich, unter der Hand die Veggie-Tante, die viel
Okay.
mit Gemüse arbeitet. Das ist mein Steckenpferd. Ich habe mich aus ethischen Gründen selber dazu entschieden, halt kein Fleisch und keine tierischen Produkte zu konsumieren und hat dann auch gesagt, natürlich mache ich das, was ich privat mache, auch beruflich. Und der Rahmen quasi meiner Arbeit ist, dass ich halt rein pflanzlich arbeite. Ja, arbeite darüber hinaus super kreativ. Ich bin ein super kreativer Mensch und kann mich auf meinen Tellern und in meinen Pfannen so total ausleben. Und ja, das Restaurant ist jetzt seit 4 Jahren auf der Gartenstraße, Ecke Friedrichstraße. Also wenn man vom C&A zum Friedrichsplatz läuft, da direkt. Und wir waren vorher 4 Jahre am Krefelder Stadtmarkt und hatten da eine von diesen festen Ständen, sage
Bauten,
ich
ja.
mal. Ja, und dann habe ich das dringende Bedürfnis gehabt, wir brauchen Wände, wir brauchen eine Toilette, wir brauchen Sitzplätze und Gemütlichkeit. Und das haben wir jetzt seit 4 Jahren auf der Gartenstraße gefunden.
Ja, dann schließt sich für mich der Informationskreis, dann weiß ich, wo du bist. Aber sorry, noch nicht einmal
Nicht schlimm, das ändert
reingekommen.
sich hoffentlich ja nach heute.
Na, heute, genau. Ja, das ändert sich dann, genau.
Ja, ich kann die gleiche Frage nur zurückgeben. Stell dich bitte kurz vor und sag uns mal, wie kam es dazu, die Brauerei Königshof zu leiten?
Ja, also ich bin Frank Tichelkamp, ich bin 63 Jahre alt, bin jetzt seit 2004 schon in der Brauerei Königshof, also seit 19 Jahren. Ich gehe aufs 20-Jährige zu, jetzt nächstes Jahr im April, bin aber schon seit 1986 in der Braubranche und habe Krefeld verlassen, als das mit der Rhenania-Brauerei zu Ende ging. Das war 1997. Und 2001 ist ja diese Traditionsbraustätte geschlossen worden. Und ich bin dann 2003 vom Investor damals angesprochen worden, wieder nach Krefeld zurückzukommen, als Krefelder Jung, der die Szene kennt. Und bin seit Anfang 2004, weil ich so eine lange Kündigungsfrist hatte, wieder an der Wirkungsstätte in Krefeld. Und leiten tun uns eigentlich Gedanken in der Brauerei. Leitende Personen in dem Sinne von wegen Führungskraft definieren wir etwas anders. Wir sind sehr teamorientiert und führen tun wir eigentlich an dem Punkt Eigenmotivation und führen ein Team ran, daran zu kämpfen, dass so ein Braustandort erstens wiederbelebt, ausgebaut, zukunftsträchtig ist und vor allen Dingen Image und ein bisschen was auch namensgebend für eine Stadt ist. Also wir bringen Krefeld als Braustadt mittlerweile nach halb Deutschland, ein bisschen auch nach Holland, ein bisschen auch nach Belgien und Frankreich. Selbst die Leute bei der Carlsberg in Kopenhagen kennen uns mittlerweile. Und ich leite die Brauerei nicht. Ich bin Teil eines Teams. Und da lege ich auch großen Wert drauf.
Finde ich richtig gut, weil gerade in großen Unternehmen hört man das viel zu selten, dass man noch Teamwork hat und
Ja, aber es
keine
ist ganz,
festen Strukturen sozusagen.
ganz wichtig. Vielleicht für dich so zum Umfeld, wenn ich neues Personal suche oder Leute anspreche, dann umschreibe ich das immer sehr gerne. Ne? Und ich sage auch immer ganz ehrlich, ich bin ganz stolz, mit tausenden Flaschen zusammenzuarbeiten. Und in der Logistik stehe ich auf coole Hochstapler.
Ja, das macht
Und
Sinn.
das macht Sinn, genau. Und von daher gesehen, wenn man so umschreibt, kann man auch andere Leute ansprechen in einer anderen Art. Und dann kommt ja meistens die Frage, wie ist der denn drauf? Dann
Ja,
interessiert man sich dafür und dann kommt man vielleicht auch leichter an Personal ran oder
richtig
ähnliches.
gut.
Ja,
Ja,
genau.
definitiv.
Vegan sind wir übrigens auch. Bier ist ein veganes Produkt.
Zumindest, wenn es nach deutschem Reinheitsgebot
Ist für uns
gebraut wird. Ja.
selbstverständlich und seit diesem Jahr ja auch das beste deutsche Pils. Das Einzige, was bei uns nicht vegan ist, deshalb dürfen wir uns nicht vegan nennen oder aufs Etikett draufschreiben, der Leim, wo
Ja.
die Etiketten mit befestigt werden auf der Flasche, hat tierische Bestandteile und deshalb ist das Gesamtprodukt verpackt in der Flasche, etikettiert, nicht vegan.
Das ist tatsächlich ganz oft ein großes Problem. Gerade das Thema Klebstoffe, sei es auf Bierflaschen, auf Weinflaschen, Colaflaschen, was auch immer. Das geht ganz, ganz selten nur in vegan, weil fast alle Klebstoffe irgendwie mit tierischen Bestandteilen sind. Das ist genauso das Problem. Man kann nicht zu 100% vegan leben, weil dann dürfte man kein Auto fahren, kein Fahrrad fahren, weil überall tierische Bestandteile verbaut sind. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Ledersitzen oder so, sondern wirklich von elementaren Bestandteilen. Aber ich sage immer, ich bin auch gar kein Mensch, der jetzt großartig durch die Gegend läuft und die Leute bekehrt. Ich mache das in erster Linie für mich und möchte den Leuten natürlich, meinen Gästen zeigen, das kannst du machen, obwohl du erstmal denkst, du würdest dich sehr, sehr doll einschränken. Das ist gar nicht so. Man ist sehr, sehr viel vielseitiger und sehr, sehr viel kreativer, wenn man sich mit der Thematik befasst. Aber man muss sich ein bisschen davon freimachen, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen und zu sagen, das ist aber nicht vegan, das darfst du jetzt nicht mehr machen, weil 100% vegan leben geht leider nicht. Also man kann seine Ernährung zu 100% vegan umstellen, aber vegan leben ist in unserer heutigen Gesellschaft dann doch relativ schwierig. Aber man kann natürlich das Beste draus machen. Das fängt bei tierversuchsfreier Kosmetik an, aber auch natürlich kein Pelz tragen, keine Lederschuhe, wenn man das nicht möchte, Ledergürtel, wie auch immer.
Ja, also Kosmetik ist natürlich nicht mein Thema, doch ein bisschen schon. Ne? Wir Männer sollen ja auch ein bisschen was auf Kosmetik oder aufs Aussehen achten.
Also es geht gar nicht nur um Make-up. Also ich bin ja auch gar nicht Team, ich mache ja keine Schminktutorials oder irgendwas. Ich bin froh, wenn ich mich halbwegs angemalt bekomme morgens. Klar, es geht ja auch um Cremes, Deo, die werden ja auch alle an Tieren getestet.
Ja, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, bewusst leben ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Und du hast das eben wahrscheinlich auch mitbekommen, da sind wir gefragt worden vom netten Team hier der Welle, was wir gerne trinken möchten. Habe ich dann so gesagt, ich bin nicht so alkoholaffin, ich bin mehr koffeingefährdet und habe mir hier einen Kaffee bringen lassen. Ja. Also dieses bewusste Leben, Lebensform, Ernährung und ähnliches wird den Brauern vielleicht nicht zugeschrieben, aber so handeln wir eigentlich.
Ja, doch, das glaube ich sehr. Also ich glaube, ich würde es schon komisch finden, wenn du jetzt sagst, ich trinke gar kein Bier. Aber es ist durchaus legitim, wenn du auch Kaffee trinkst.
Also ich verrate mal ein Geheimnis. Mein Rotweinvorrat an guten Rotweinen im Keller ist größer als der Biervorrat, den ich zu Hause habe. Aber das ist halt so.
Das ist in Ordnung.
Was hat dich denn dazu bewegt, hier mitzumachen? Weil als ich den Anruf bekam, beziehungsweise die Mail, war ich direkt begeistert.
Ich war auch direkt total begeistert. A, weil ich tatsächlich während des Corona-Lockdowns einen eigenen kleinen Podcast an den Start gebracht habe, den leider wieder einstampfen musste, weil der Lockdown dann erfreulicherweise irgendwann vorbei war und ich wieder meiner eigentlichen Tätigkeit, dem Kochen, nachgehen konnte. Aber mir hat das super viel Freude gemacht, zu sprechen, irgendwie auch Themen ein bisschen tiefgehender zu besprechen, als man das irgendwie so neu, modern in einer Instagram-Story oder sowas macht und ich ja auch sonst viel in der Küche stehe und nicht so dazu komme, mich mit den Gästen viel zu unterhalten, weil unser Team halt sehr, sehr klein ist und jeder so seine festen Aufgaben hat. Aber ich sehr, sehr gerne rede und mich sehr, sehr gerne unterhalte, gerade über die Thematiken Essen und Trinken. Und deswegen habe ich mich total gefreut auf den Podcast und bin super happy, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Ja.
Ja, ich kann die Frage nur zurückgeben. Was hat dich dazu bewogen, mitzumachen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man so ein bisschen sich in der Krefelder aktiven Szene umschaut, wir haben ja gerade den Krefelder Marketingpreis, der verliehen wurde an Äte, Drinke, Danze. Das ist für mich so der Ansatz, wo ich sage, da wird die Kreativität und das Bemühen um die Stadt Krefeld belohnt. Und das habe ich mir so vor ungefähr 11 Jahren auf die Fahne geschrieben. Wir sind der Erfinder der Aktion Krefelder für Krefeld.
Ja.
Haben das jetzt 10 Jahre lang auch wirklich so erfolgreich gemacht, dass wir 2022 der Vorgänger von Äte, Trinke, Danze waren. Wir waren der Marketingpreisträger für die wirklich durchgehaltene und konsequent durchgeführte Aktion Krefelder für Krefeld. Und da ist für mich jeder, der für diese Stadt was tut, extrem wichtig. Und das beinhaltet natürlich auch, wenn ich dazu aufgefordert, gefragt werde oder mich davon überzeugt, dass etwas Sinn macht, wie heute, was wir hier machen, dann bin ich dabei, klar, weil alles andere wäre inkonsequent.
Ja, das ist vollkommen richtig, das stimmt. Beschreib doch mal einen typischen Arbeitsalltag. Wann beginnt der, wann hört er auf, was sind deine Aufgaben, wie viel Zeit nehmen die verschiedenen Aufgaben so in Anspruch?
Oh, ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich dann sagen musste, eben erwähnt von wegen Teamarbeiter, leite die Firma nicht so unbedingt, aber klar, ich habe andere Aufgaben. Wir bezeichnen uns immer als Räderwerk und ich bin eins von den größeren Rädern, was in andere Räder eingreift, wie bei so einem Uhrwerk. Ja, was mache ich? Eigentlich im Prinzip alles, außer, und das schließe ich kategorisch aus, mit dem Bierbrauen selber habe ich nichts zu tun. Wir haben erstklassige Braumeister, der Georg Schröers, der ja gerade diesen Preis als bestes deutsches Pilz bekommen hat, leitet dieses sehr gute Brauerteam. Das sind insgesamt 4 Braumeister, die wir am Standort haben. Er ist Leiter der Technik, er ist Betriebsleiter, er kümmert sich um die Logistik und ähnliches. Aber aus diesen einzelnen Bereichen heraus kommt ja alles mögliche an Aufgabenstellungen. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wie mein Arbeitsalltag um 7:30 morgens anfängt und ich weiß nicht, wie er um 5:30 oder um 6 abends endet, weil dazwischen ist alles spannendes Tagesgeschäft. Die Routine mal jetzt außen vor, die zu beschreiben, wäre, glaube ich, müßig. Bierverkauf ist relativ einfach geschildert. Bier herstellen, Bier abfüllen, Bier einlagern, Bier verladen, Rechnung schreiben, weg. Aber dazu gehört natürlich ein bisschen mehr. Und was ich vor allen Dingen ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn Krefelder-Themen an uns als Brauerei rangebracht werden, wir arbeiten ja mit anderen Brauereien in Krefeld sehr erfolgreich zusammen, dann gucken wir immer, dass wir das in den Vordergrund schieben. Ob es jetzt eine Zusammenarbeit mit Winges ist oder mit Leumes ist oder den Kollegen vom Nordbahnhof zu helfen, ist für uns selbstverständlich. Wir sind zwar Mitbewerber im Markt, aber wir sind letztendlich alle nur beteiligt bis zu dem Moment, wo der Konsument sagt, ich nehme linke Kiste oder rechte Kiste. Mir ist natürlich am liebsten, wenn eine grüne Kiste genommen wird oder eine dunkelblaue, das Plöppi von uns, aber der Markt ist einfach so, dass ich sage, Krefeld hat noch so viel zu bieten.
Ja, definitiv. Sind denn deine Arbeitstage eher regelmäßig gleich oder hast du auch viele unterschiedliche Aufgaben?
Ich habe sehr unterschiedliche Aufgaben. Also ich kann mein Arbeitsumfeld gar nicht richtig beschreiben, weil viele Leute, die mit mir zusammenkommen, sagen, das machst du auch noch. Ja. Das sage ich einfach nur, das ist falsch beschrieben, weil wenn man als Unternehmer, da kommt ja die Bezeichnung her, wenn man unternimmt etwas, dann werden die Aufgabenstellungen dynamisch sich verändern und dann muss man sich einfach den Aufgaben stellen. Aber wichtig dabei ist immer, Team mitnehmen, die guten Spezialisten aus dem Team ranziehen, weil man kann nicht alles selber, man darf nicht alles selber können, dafür hat man die Kollegen, die dann anzusprechen sind.
Ganz genau.
Aber beschreib mal dein Restaurant, was du sagst, du stehst in der Küche, dein Restaurant, was ist da neben dem Vegetarischen eigentlich so einzigartig in Krefeld?
Unser Motto hat sich ein bisschen die letzten Jahre so entwickelt. Herzlich willkommen in unserem zweiten Wohnzimmer. Unser Gastraum ist relativ klein, also das Restaurant hat insgesamt mit Nebenflächen, also Lagerflächen und Toiletten und Küche und sowas, tatsächlich nur rund 60 Quadratmeter. Sehr klein und gemütlich. Der Gastraum nimmt den meisten Teil davon ein. Und trotzdem sind es halt 7 Tische. Es ist alles gemütlich eingerichtet. Und viele Gäste kamen da. Ach, das ist wirklich wie im Wohnzimmer. Wir sind auch sehr, sehr persönlich mit unseren Gästen. Gerade die, die man dann schon öfter gesehen hat. Da wissen wir, was ist los, wo arbeitet ihr, wann hatte die Katze Schnupfen und magst du Tomaten oder du möchtest ja keine Zwiebeln auf deinem Burger haben. Sowas weiß man einfach und deswegen ist unser Umgang sehr, sehr familiär. Wir duzen auch alle, einfach weil wir das...
Also bitte auch ich, wenn ich reinkomme, ne?
Gerne, auf jeden
also,
Fall.
Weh, du begrüßt mich, Tag, Herr Tichelkamp, das möchte ich nicht.
Also ich muss sagen, man hat manchmal schon so eine Hemmschwelle, aber ich sieze sehr, sehr wenige Leute. Das sind meine Steuerberaterin und das Finanzamt.
Ja, das sind die Leute, die mit Zahlen sich bewegen, ist auch ganz wichtig.
Genau. Nee,
was ich damit ansprechen wollte, ist eben auch, dass ich auch unter den Generationen versuche, Kommunikation so zu leben, dass wir alle gleichberechtigt sind.
Ja.
Es ist wirklich vollkommen egal, ob man Brauerei oder Teamleiter oder ähnliches eine übergeordnete Aufgabe hat oder wie du ein Restaurant oder ein anderer seine Aufgabe erfüllt. Wichtig ist, dass wir alle unsere Aufgaben erfüllen,
ja,
und respektvoll miteinander umgehen.
Und genauso leben wir das bei uns im Restaurant auch. Nur weil ich die Leute duze, heißt das ja gar nicht, dass ich die nicht respektiere. Ganz im Gegenteil, ich bin über jeden Gast, der zu uns reinkommt, überaus dankbar und möchte die eigentlich, indem ich sie duze, ja mit in meine Familie sozusagen, zumindest im Restaurantkreis sozusagen, aufnehmen und denen eine gute Zeit bescheren und denen wirklich das Gefühl geben, dass sie jetzt hier Teil meines Wohnzimmers sind. Und ja, so sieht es bei uns im Restaurant aus. Name ist Programm. Wir haben natürlich auch super viele Kunst bei uns im Restaurant hängen. Wir arbeiten aktuell mit einer lokalen kleinen Künstlerin zusammen, auf die bin ich aufmerksam geworden, damals als an Silvester das Affenhaus abgebrannt ist.
Ah, okay.
Die hat ein sehr herzzerreißendes Bild gemalt von so einem kleinen Affen, der an einem Schirm in den Himmel fliegt. Und das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend, hat mich sehr, sehr mitgenommen und auch nachhaltig bewegt. Dann bin ich ihr gefolgt und habe sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie nicht auch Lust hätte, bei uns auszustellen. Und die hängt aktuell an unseren Wänden. Es hängen aber auch schon andere Krefelder Künstler bei uns an den Wänden. Und wir versuchen uns alles so gemütlich wie möglich zu machen. Ich stehe auf goldene Accessoires und Kakteen. Das findet sich überall wieder. Wir haben nebenbei noch ein großes Verkaufsregal bei uns im Lokal, wo wir eigene Backmischungen verkaufen, aber auch kleine lokale Unternehmen supporten, die Kerzen herstellen, Kunst, Makramee, Pralinen, alles, was das Herz begehrt.
Also siehst, du beschreibst deinen Arbeitstag auch viel mehr mit Themen, die man einfach gar nicht in Verbindung bringt mit einem Restaurant. Ich höre da Nähe raus, ich höre da Umgang und Kommunikation raus. Und das ist ja genau das, was ich sage, wie man sich den Alltag in der Brauerei vorstellt, ist der mit Sicherheit nicht in der Gastronomie. Wir sind ja beide irgendwie für den Endkonsumenten da. Also du sprichst jetzt davon, dass du das Ganze sehr kommunikativ führst. Ich sage immer, wir füllen jede unsere Flasche Herzblut rein. Und Das Herzblut kommt an den Mund des Kunden. Also einen direkteren Kontakt zum Konsumenten kann man schon fast gar nicht haben.
Ja.
Und wenn es dann hier und da plopp macht, auf Krefelder Art, dann ist es auch schön.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, überall, wo Liebe drinsteckt, das merkt man total. Das merkt man sofort. Sei es bei einer abgefüllten Bierflasche oder bei den Gerichten, die ich mir überlege, die irgendwie besonders aufwendig angerichtet sind. Das ist ja nicht nur der Prozess, dass ich bei mir im Büro saß oder manchmal auf der Couch saß und mir das überlegt habe. Da steckt so, so viel Arbeit und Zeit und Liebe drin. Und ich freue mich dann wirklich auch richtig doll selber, wenn ich es aus der Küche rausgebe, der Service das zum Gast bringt und ich höre dann aus dem Gastraum, oh wow, guck mal, viel zu schön, das zu essen. Und oder auch einfach manchmal gar nichts höre, weil die Leute so begeistert stillschweigend schlemmen.
Ja, wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit. Hast du jetzt, so was die Zeit vor Weihnachten betrifft oder Adventszeit, hast du dein Lieblingsgericht und was schwebt dir schon jetzt vor, so für die Feiertage? Gibt es da was Spezielles, was du schon im Auge gefasst hast?
Meine Weihnachtszeit ist auf jeden Fall sehr, sehr durchgetaktet. Ich liebe Weihnachten und möchte deswegen immer so viel wie möglich auch machen. Wir haben ganz, ganz tolle Aktionen geplant. Wir haben ein veganes Rouladenessen, was wir tatsächlich auch im Corona-Lockdown damals in die Wege geleitet haben, dass die Leute bei uns vegane Rouladen vorbestellen konnten, abholen konnten und dann nur noch in den Backofen zu Hause schmeißen mussten und erwärmen. Dann hatten die Gäste ein tolles veganes Menü zu Weihnachten, mussten nicht selber daran stehen, weil mittlerweile hat fast jeder einen Veganer oder Veganerin oder Vegetarier oder Vegetarierin im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich weiß, dass es für viele immer heißt, ach du Schreck, die Sandra kommt, was mache ich der denn zu essen? Und ja, sowas haben wir uns ausgedacht. Auf die Rouladen freue ich mich sehr. Ansonsten habe ich ein neues Rezept kreiert. Das ist, glaube ich, in den letzten 2 Wochen vor Weihnachten auf unserer Karte. Das sind so kleine gegrillte Kartoffelklöße.
Okay.
Mit Rosenkohl zusammen und sowas. Ich versuche immer, ich habe ein großes Herz für Rosenkohl, deswegen versuche ich den Rosenkohl attraktiver zu gestalten.
kann ich übrigens gut verstehen, wenn das wirklich guter, hiesiger Rosenkohl ist und der nicht ganz so bitter schmeckt.
Ja.
Das ist ganz wichtig, weil die Knöllchen müssen noch klein und fein sein, dann bin ich auch Fan von
Rosenkohl. Und sie müssen
Rosenkohl noch
vorhanden sein, also sie dürfen nicht so totgekocht sein. Deswegen, ich versuche hier eine Lanze für den Rosenkohl zu brechen.
Also ich gehe davon aus, du dünstest gerne bissfest.
Genau, dünsten oder manchmal auch wirklich nur blanchieren und dann anbraten oder in den Ofen garen. Das ist super.
Ja, okay. Hast du schon mal versucht, mit einer Biersoße zu arbeiten?
Ja.
Ich bin da so ein bisschen im Eigensinn, weißt du?
Kann ich super gut verstehen. Ich greife tatsächlich ganz, ganz oft statt zur klassischen Rotweinsoße, also zur dunklen Soße, zu einer Malzbier oder auch ganz gerne zu einer Altbiersoße, weil ich selber große Altbiertrinkerin bin. Deswegen finde ich eine Altbiersoße richtig gut und mag diese malzigen Geschmackskomponenten da drin.
Dann können wir ja eigentlich ein Rendezvous vereinbaren, ne?
Fände ich gut.
Ich bringe Altbier mit, du machst
die veganen
Altbier-Rouladen dazu und schon kommen zwei Krefelder zusammen, was ja Sinn machen sollte. Netzwerk stärken.
Ich liebe diese Symbiosen, gerade von Krefeld für Krefeld, um das auch nochmal aufzufassen.
Genau, und dann freue ich mich auch, dich da zu treffen und nicht irgendeinen Sternekoch. Aber gibt es da einen, wo du sagen würdest, ey cool, mit dem würde ich zusammen mal am Herd stehen?
Es gibt tatsächlich einen einzigen veganen Sternekoch in Deutschland, das ist der Ricky Savard aus Frankfurt. Den kenne ich tatsächlich auch und er kennt erfreulicherweise auch mich. Ich war vorletztes Jahr bei dem Essen, das ist wirklich grandios. Der arbeitet ausschließlich mit lokalen Produkten zusammen und mit lokal meint er wirklich aus Frankfurt, nicht weiter. Vielleicht noch ein ganz kleiner Radius, aber der hat eine eigene Permakultur, baut alles selber an. Also der ist wirklich richtig, das ist nochmal mehr Next Level und da steckt so viel Arbeit und Zeit hinter und der fängt dann an, die unreifen Erdbeeren im Sommer einzukochen, weil die dann im Winter den und den Geschmack geben und Karotten, die eigentlich schon verschrumpelt aussehen, werden dann auf eine bestimmte Art irgendwie noch weiterverarbeitet, dass das ein ganz besonderes Geschmackserlebnis gibt. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr satt und sehr, sehr inspiriert rausgegangen und habe auf jeden Fall die Ambition, irgendwann, wenn meine Zeit es zulässt, mal mit dem zusammen zu kochen.
Und dann gibt's Möhrengemüse durcheinander. Übrigens eines meiner Lieblingsgerichte von meiner Mutter damals her, eben auch, die kam aus Schlesien und die brachte eben so einiges auch an besonderen Sachen mit. Ne? Also die schlesischen Kohlrouladen oder eben jetzt Möhrengemüse untereinander, sie kommt von einem Bauernhof. Das war immer so ein Topf. Also
du müsstest dann eigentlich diese oder nächste Woche mal zu uns kommen, weil wir haben aktuell Bigos auf der Karte.
Okay.
So einen polnischen Sauerkraut-Eintopf, den ich veganisiert habe, sage ich mal.
Ja.
Weil mein Mann kommt nämlich aus Polen und deswegen auch der polnische Nachname. Und wir haben Bigos.
Okay.
Sauerkraut, Champignons, Pastinaken, Karotten.
Klingt interessant.
Sauerkraut, natürlich. Erzähl uns noch mal mehr über die Brauerei Königshof. Wie lange existiert die Brauerei schon und was ist eigentlich das Besondere daran?
Also besonders habe ich ja eben ganz kurz geschildert. Besonders ist, glaube ich, dass sich eine Brauerei 2003 getraut hat, wieder zu eröffnen. In einer Phase, wo man den Brauereien keine Überlebenschancen gegeben hat, haben wir uns einfach überlegt, wie ist der neue Ansatz, den man da macht. Und wir sind zu 80% sind wir Dienstleister. Das heißt also, jeder, der durch den Getränkemarkt geht, sieht irgendwie 10, 15 Produkte, wo wir in der Wertschöpfungskette eines Herstellungsprozesses mit dabei sind, aber weiß das gar nicht. Wir füllen für Premium-Brauer ab, wir stellen für Premium- und internationale Konzerne Biere her. Wir sind Veredler von Grundstoffen für die Lebensmittelindustrie im Farbstoffbereich, also Couleur-Biere, die zum Einfärben von dunklen Gummibärchen genommen werden, werden bei uns hergestellt. Aber was vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, was ist das Besondere an der Brauerei, ist, wir haben der Stadt Krefeld wieder so ein bisschen die Identität gegeben. Es war zu dem Zeitpunkt ja nicht erkennbar, dass Krefeld wieder eine Brauerei bekommt. Glömmes kannte man als Brauhaus. Winges war eigentlich schon so gut wie zu und an der Obergard gingen die Lichter aus. Und das Besondere ist wirklich, dass wir die Lichter nicht nur angemacht haben, sondern verstärkt haben, noch ein paar Lichter dazu gebaut haben, sodass wir so ein bisschen auch über die Stadtgrenze hinausstrahlend den Stadtort Krefeld hochhalten. Und manche halten uns ja für verrückt, dass wir so sehr für den Standort kämpfen. Aber eine Brauerei hat als Vergabe einer Marketingaussage eine einzige Chance, einmalig zu sein. Standort.
Ja.
Und wir sind nicht nur Brauerei Königshof, wir sind ja wirklich am Königshof, weil wer so ein bisschen sich in Krefeld auskennt, die Hohnschaft Königshof war früher bestand aus dem Restaurant Korf, dem Kloster Königshof und der Brauerei, die 1888 die Renania vom Bröcksken rausgezogen ist vor die Tore der Stadt. Und diese drei Bestandteile bildeten die Hohnschaft Königshof und das ist jetzt eigentlich der Namensgeber. Mhm. Und so gibt es immer so lustige Zusammenhänge im Schützenwesen. Zum Beispiel sage ich immer, es gibt Schützenkönige in Krefeld, die haben als Pater einen Königshof. Es gibt Karnevalsprinzen, die dürfen ab und zu schon mal zum Königshof kommen. Mhm. Und diese adligen Umschreibungen sind immer was Witziges, was man marketingtechnisch
total
nutzen kann.
Super interessant.
Ja.
Ich habe eine super interessante Frage, das würde mich auch persönlich super interessieren. Trinkst du Krefelder und Radler?
Ich trinke Krefelder. Aber wie definierst du Krefelder? Radler bin ich sowieso aus Überzeugung von der Bewegung her.
Ja.
Ich fahre sehr oft mit dem Fahrrad. Ich wohne in Willich, auch in die Brauerei. Aber ich bin auch Radlertrinker, wenn es ein gutes ist. Es darf nicht zu wässrig sein und der Zitronengeschmack nicht zu dominant. Krefelder bin ich mit groß geworden. Da gab es ja noch keine Renania-Brauerei in meinen Köpfen. Tieralt, eine Dortmunder Altbier-Spezialität. Mit Malzbier. Mhm. Das ist für mich Krefelder.
Also
von dem Lernen
Malz
her. Musste aber, als ich 86 in der Renania-Brauerei angefangen habe, lernen, nein, falsch. Es gab nämlich am Niederrhein drei Brauereien, die Süßbier hergestellt haben. Unvollendetes, vergorenes Altbier mit 2,4% Volumenalkohol, sogenanntes Süßbier, also wie Lightbier quasi, von der Tivoli, von der Hannenbrauerei und von Renania. Und das nahmen die Leute hier in der Region für die, die kein bitteres Alt haben wollten, süßend mit rein in das Produkt Alt, damit das Bier geschmackmäßig milder wurde. Dann haben es auch Frauen gerne getrunken, weil das Bier einfach zu würzig war. Und dann ist es so gewesen, dass Krefeler ja auch schon mal aus dem Stadtgebiet raus irgendwo hinfahren und sagen, ich hätte gerne ein Alt, so wie in Krefeld, so ein Krefeler Alt.
Ja.
Und dann hat derjenige gesagt, ja, was ist das? Und dann, die tun da immer was rein, damit das ein bisschen süßer ist. Und dann hatten die Leute vielleicht nur Cola da oder nur Malzbier da oder andere Sachen, die dazu gemischt wurden. Und so gibt es für Krefelder eigentlich mehrere Beschreibungen.
Ja.
Es gibt das Schweinebier im Gelderland.
Stimmt, ja.
Genau, im östlichen Westfalen Plörre.
Auch schön.
Genau, das Krefelder ist eigentlich original so ein bisschen um Münster herum. Da gab es anscheinend die größten Auswirkungen. Und Altschuss ist Düsseldorf. Aber alle drei, Namen sind eigentlich das Gleiche. Jeder beschreibt das Gleiche mit einer anderen Definition des Namens. Wir überlegen immer wieder mal, ob man Krefelder als Biermischgetränk wirklich mal abfüllen kann. Aber das hatte die Renania-Brauerei schon.
Ja.
und ist dann in einen Interessenkonflikt mit vielen Leuten geraten, die einfach gesagt haben, nein, das ist kein Krefelder, das muss so und so und so sein. Und ein Produkt kann man nicht in vier Varianten herstellen.
Das stimmt, aber es ist ja ähnlich, bei Radler ist es ja auch, bei uns lokal ist es ja immer ein Pilz mit Sprite, dann ist es in anderen Lokalen irgendwie wieder mit Fanta.
Ja.
Und ich glaube, so ist es mit Krefelder auch, weil ich kenne das so, fast anerzogen möchte ich fast sagen, Krefelder ist immer ein Alt mit Cola. Und ja. Ein Altschuss ist mit Malzbier.
Das ist deine Generation, die das so kennt.
Ja.
Ich kenne es eben noch anders.
Das kann gut sein.
Weil ihr kennt, ich bin ja fast doppelt so alt wie du, schätze ich mal. Ihr kennt alles Süßbier gar nicht.
Nee.
Ihr wisst gar nicht, dass es sowas mal gab.
Also ich kenne auch die Renania-Allee hier unten ja quasi nur von Erzählungen. Und das auch nur, weil mein Papa ein riesen Toten-Hosen-Fan ist. Und immer erzählt er, ja, der Campino, der war früher mal auf der Renania-Allee.
Genau.
Was ja total logisch ist, weil es ist ja auch super lokal, Düsseldorf und Krefeld und
ja.
So. Und ich wünsche mir
Er war
immer,
übrigens immer im Pferdestall.
Cool.
Ja?
Ich fände es super cool, die Renania-Allee mal so zu erleben, wie sie früher war, aber...
Das wäre eine coole Nummer. Ich kann dir nur erklären, wenn ich dann, ich war Handballer früher und vom Handballtraining freitags nach Hause gefahren bin, dann konnte man die St.-Anton-Straße nicht fahren. Die war abgesperrt.
Ja.
Am Anfang Ostwall und am Ende zum Bleichfahrt hin war es abgesperrt und dazwischen war Partymeile. Auf dieser Straße konnte kein Auto fahren, es sei denn, es kam ein Einsatzfahrzeug oder ein Taxi.
Klar.
So viele Leute waren in Krefeld da unterwegs.
Stelle ich mir super vor.
Ja.
Würde ich mir sehr,
aber
sehr
du
wünschen.
Hast mich gefragt, was ist Krefelder oder was ist, wie bezeichnest du das? Das hat ja mit Zutaten zu tun. Wo kaufst du deine Zutaten?
Ich versuche tatsächlich vorwiegend lokal und regional zu kaufen. Ich versuche generell mein Leben und natürlich dann auch meinen Betrieb so nachhaltig wie möglich zu führen. Und das bedeutet für mich auch, dass ich halt sagen kann, ich greife auf regionale Zutaten. Ich wohne selbst tatsächlich auch in Tönesforst und habe da natürlich viele lokale Obsthöfe und sowas in der Nähe.
Enrather Obsthof?
Unter
Beispiel?
Anderem, genau.
Familie Bökels?
Zackheide und Apfelparadies und alles, was da ist. Und ich esse seitdem auch keine anderen Äpfel mehr. Ich habe mich da selber so ein bisschen verzogen. Und alles, was so in der Region wächst, sprich Äpfel, jetzt natürlich ganz, ganz viele Kohlsorten, Kartoffeln, Zwiebeln. Und es gibt allerlei tolle Sachen, die hier wirklich wachsen. Die kommen in der Regel aus Tönesforst oder ich glaube das weiteste aus Weeze, also alles hier in unserem lokalen Umkreis.
Okay.
Es gibt so ein paar Sachen, die muss ich zukaufen, weil die, sage ich mal, vegan speziell sind. Das sind zum Beispiel Soja, das ist ja immer ein großes Thema, weil viele immer denken, dass Soja ausschließlich aus dem Regenwald kommt. Das stimmt aber gar nicht. Soja wächst auch in Deutschland und in Österreich ganz viel. Wir bekommen das biozertifiziert aus vernünftigen Anbau aus Österreich. Das sind so Sachen, die ich dann in Anführungszeichen von weiter weg zukaufen muss, aber auch da achte ich halt sehr, sehr stark auf die beste Qualität und arbeite da so, ich sag mal, regional und lokal wie möglich.
Es sagt mir ja auch, dass die Nachfrage beim Kunden sich verändert hat, das Essverhalten sich verändert hat. Also es gibt ja immer eine größere Klientel für den Bereich vegan.
Ja.
Siehst du da eine generelle Veränderung auch in der Gastronomielandschaft in Krefeld?
Ja, total. Also als ich vor 8 Jahren... fast 9 Jahren anfing, war ich wirklich noch ein Exot, würde ich fast behaupten, mit vegan. Und es wurde auch immer so ein bisschen belächelt mit, ja, für die 2, 3, die mit dir vegan leben, brauchst du doch kein Restaurant aufmachen. Tatsächlich ist es so, dass ich würde fast behaupten, mindestens 60% meiner Gäste nichts mit, ich sag mal, vegan am Hut haben. Die kommen erfreulicherweise einfach, weil es ihnen schmeckt und weil sie zwischenzeitlich festgestellt haben, das ist viel, viel leichter. Ich fühle mich danach nicht so voll gegessen, wie wenn ich eine Currywurst-Pommes gegessen habe. Nichts gegen Currywurst-Pommes.
Esse ich sehr
auch
lecker.
Zumindest in der veganen Variante sehr gerne.
Meine Frau würde jetzt sagen, da schreit er immer als erstes Hurra.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber man hat halt einfach durch die Tatsache, dass man keine tierischen Fette zu sich nimmt, ein viel weniger Völlegefühl, weil es für den Körper wesentlich einfacher ist, pflanzliche Fette zu verdauen. So viel kurz zumindest zum Thema, was im Körper passiert. Und trotzdem ist es natürlich so, dass das Bewusstsein zunimmt, dass es vielleicht nicht jeden Tag Fleisch sein muss, dass man gerne auch mal zu einer vegetarischen und veganen Alternative greifen kann. Und da bieten wir unseren Gästen einfach die Möglichkeit, komm einfach mal rein, probier das mal und ich bin mir sicher, wir werden das passende Gericht finden.
Okay. Also bei mir ist das mit den Zutaten so, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, wo du einkaufst. Bei mir ist das mit den Zutaten so, das Einzige, was ich eigentlich original aus Krefeld nehmen kann, ist unser gutes Wasser.
Ja.
Das ist nämlich wirklich gut. Also wenn ich gerade im Frühjahr die Saison des Düngens beginnt und der Nitratanteil im Wasser sich verstärkt, können wir das Krefelder Brauwasser wirklich sehr gut benutzen. Und wir haben so eine Umkehrosmose, das heißt also, sollte Nitratanteile drin sein, die werden rausgefiltert, sind zu 100% nitratfrei, die Sachen. Aber die Zutaten, die du zum Beispiel hier im Umfeld kaufen kannst, auch bei den mir befreundeten Bauern, ist es leider Gottes nicht möglich, unsere mehrere tausend Tonnen Braugerste, die ich im Jahre brauche, einzukaufen. Oder den Hopfen, den gibt's nur in ganz bestimmten Anbaugebieten auf der Welt, immer am 23. Breitengrad gelegen, Nord und Süd. Um den Äquator herum wird es angebaut,
ja.
Oder eben auch andere Bestandteile. Also ich würde gerne mehr in Krefeld kaufen, aber ich habe leider Gottes die Chance nicht. Also sobald es aber möglich ist, ein Krefelder Unternehmen, ein Handwerker oder Ähnliches zu beschäftigen, machen wir das stringent und auch wirklich als allererstes. Und nur wenn ein Krefelder nicht zu finden ist, sagen wir, okay, dann müssen wir einen externen nehmen. Weil eben Spezialisten nicht so weit gesät sind für unsere spezielle Technik, die wir da vor Ort haben.
Ne? Wie ist das denn mit eurer Zutatenbeschaffung? Müsst ihr das quasi einmal im Jahr planen? Also sagen wir, nehmen so und so viel Rohstoff ab?
So war das früher.
Ja?
Ja, also ich sag mal, die letzten 3 Jahre waren sehr einschneidend, was das betrifft. Einmal, weil der Markt sehr eng geworden ist, eine Verknappung der Rohstoffe. Dann eine fehlende Planbarkeit, weil auch unsere Kunden nicht mehr so weit im Voraus planen können. Es kann ja keiner Bier herstellen, was dann im Endeffekt in 3 Monaten weggeschüttet wird. Also sind alle vorsichtiger geworden in den Planungsstufen. Und das zieht sich komplett wie ein roter Faden bis zum Ende durch. Ich kann die Braugerste für einen Kontrakt mit einem Kunden erst bestellen, wenn der mir sagt, ja, ich gebe mir dir fix die und die Menge ab. Und 18 Kilo Braugerste kommen in 100 Liter Bier rein. Und wenn der mir sagt, ich brauche 20.000 Hektoliter, 30.000, 40.000 Hektoliter von irgendeiner Ware, kann ich erst in dem Moment zum Melzer gehen und sagen, ich brauche Braugerste. Früher hat er das für ein Jahr im Voraus gesagt. Heute sind das 4 Steps à 10.000 Hektoliter, weil er selber nicht sicher ist, wird er die Ware noch los. So hat sich das verändert in den letzten 3 Jahren. Und das ist sehr anstrengend, dem zu folgen.
Ja,
das Einzige, was wir im Jahr kaufen, sind Etiketten, Kronkorken und Ähnliches. Also die Sachen, die nicht Verfallsdatum haben. Aber die ganzen Sachen, die Verfallsdatum und Rohstoffe sind, die kann man immer mehr in kürzeren Steps kaufen. Leider Gottes nicht mehr so planbar für ein Jahr.
Ich weiß, dass das vor ein paar Jahren mal so ein Riesenthema war, habe ich zumindest mit meinem Getränkehändler besprochen, dass die Flaschen so rar waren in irgendeinem heißen Sommer.
Es ist eigentlich noch viel schlimmer geworden. Weil die Ukraine ist ein Hersteller gewesen von 30-35% des europäischen Flaschenbedarfs. Die Glasindustrie ist dahin gegangen. Die Wannen sind alle kaputt. Und es wurden einige Wannen, also das sind die Herstellprozesse für Flaschen, sind zum Teil umfunktioniert worden für die Corona-Impfstoffe und Ähnliches, die ja alle in Flaschen abgefüllt wurden. Da sind also Kapazitäten zusätzlich noch weggegangen vom Markt. Und das hat zu einer Verknappung der Mehrwegflaschen geführt. Wir sind übrigens zu 100% Mehrweg. Brauerei, wir machen keine Einweggeschäfte. Und diese Verknappung hat eben auch dazu geführt, dass in den letzten Jahren immer mehr, weniger Flaschen da sind. Und zu meinem Leidwesen sehe ich viel zu oft, dass eine gute Mehrwegflasche da landet, wo sie nicht hingehört. Abgestellt im Grün, auf irgendeinem Platz, kaputt geworfen oder Ähnliches. Und wenn die Leute wüssten, dass so eine Flasche wirklich 18 Cent kostet, die Brauerei nur 8 Cent Pfand bekommt und diese Flasche erst Sinn macht, wenn sie 50 Mal in der Brauerei war, dann wissen die, was die da zerstören. Ökologie und Ökonomie in einem. Wenn man eine Flasche kaputt macht, nimmt man ihr die Chance, 50 Mal im Genuss zu kommen, Königshofer Bier in sich aufzunehmen. Einfach schade.
Total schade, ja.
Kennst du die Bezeichnung noch Krefelder Sprudel?
Ich kenne tatsächlich den Krefelder Sprudel da am Flühner Steak sozusagen.
Ich nehme an, wir haben ja diese Fragen hier vorgegeben bekommen.
Ja.
Genau das ist gemeint.
Ja.
Das ist der Krefelder Sprudel. Aber verbindest du da irgendwelche Kindheitserinnerungen mit?
Tatsächlich nicht viel, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich bin ja ein Uerdinger Kind.
Ja.
Ich bin nicht viel aus Uerdingen rausgekommen, habe ich das Gefühl.
Okay, also ich habe ein bisschen mit Verbindung, ich bin in Oppum jung, bin in Oppum aufgewachsen, direkt am Schwimmwasserpark. Also wir konnten im Grünen immer spazieren gehen, aber die Krefelder sind sehr oft immer in Hülser Bruch rausgefahren. Und
dann
gab es entweder den Hülser Berg, die Talschenke und die Bergschenke oder den Krefelder Sprudel, da stellte man das Auto ab, da ging man Kuchen essen und dann ging man eben eine Runde spazieren, wandern oder Ähnliches. Und so war das für mich immer so die Anlaufstelle Krefelder Sprudel.
Das mache ich heute tatsächlich häufiger. Ich habe 2 Hunde und die wollen natürlich raus und bewegt werden. Hülser Bruch ist eine gute Anlaufstelle. Bin ich neulich da vorbeigefahren, habe auch gesagt, da müssen wir eigentlich mal wieder mit den Hunden hin.
Ja, du hast 2 Hunde. Haben die schon mal so geschnuppert, dass sie irgendwo schnuppern konnten, wo die Krefelder Grillaschtorte herkommt?
Das ist bei uns Riesenthema tatsächlich, weil ich habe die Grillaschtorte vor einigen Jahren veganisiert und habe mich dann damit auch beschäftigt, weil ich festgestellt habe, viele Leute kennen das nicht. Also die Urkrefeler kennen die Grillasch-Torte, aber ich musste ganz schön viel Aufklärungsarbeit leisten, was ist Grillasch überhaupt. Und dann habe ich selber ein bisschen nachgeforscht, weil die nämlich auch in meinem Kochbuch drin ist als Rezept. Und dann brauche ich dich immer so ein paar Nebeninformationen, dass Grillasch eigentlich ein österreichischer Begriff für so Streusel quasi ist. Und der Ursprung eigentlich in Österreich liegt und irgendwer das mal mit nach Krefeld gebracht hat und als Krefelder Spezialität hier angesiedelt hat. Ja, es gibt
zerbröselte Eiweißschaum, ne?
Ja.
Das war, glaube ich,
die Grundlage. Ja, so diese Baiser-Art,
genau. Und kennst du denjenigen, der in Krefeld dafür bekannt ist, auch schon im WDR war und ähnliches?
Tatsächlich
Das ist
nicht.
Übrigens die Bäckerei Weißert.
Ah, toll.
Genau, der ist eigentlich der für die normale Grillasch-Torte in zwei Geschmacksorten.
Ja.
Und das ist auch der Hersteller des Original Königshofer Altbierstollens. Der ist nämlich als Bäcker sehr innovativ. Das, was wir als Brauer und du als Restaurantbetreiber versuchst, ist er eben von sich aus. Ne? Gibt es denn irgendetwas, wo du meinst, mein Gott, ich habe so viele Kollegen, die machen Burger, die machen Steaks, die machen Pizza oder eben Gyros oder ähnliches. Irgendwas, was du meinst, was in Krefeld noch fehlt im Bereich Gastronomie?
Ich habe mir ganz, ganz lange aus einfach egoistischen, persönlichen Gründen einen Smoothie-Laden gewünscht, weil ich super gerne Smoothies trinke und alles, was so mit Salaten und gesunden Säften und sowas einhergeht, das würde ich mir total wünschen. Gibt es aber jetzt eher auch zwei, drei, die es zumindest auch mit anbieten. Aber es gibt gerade im Ruhrgebiet super viele kleine Lädchen, die einfach wirklich so frisch gepresste Säfte, Smoothies, Salate. Ich bin immer sowas leicht und schnell mal gemacht. Ansonsten finde ich, wenn wir unsere Augen aufhalten und wirklich mal auch nicht nur an die Stadtmitte denken, klar, ich sitze auch in der Stadtmitte, aber auch gerne mal in unsere einzelnen Stadtteile gehen. Es gibt wirklich wunderbare Läden, die wirklich sämtliche Nationalitäten und Küchen anbieten und wir haben so viel Vielfalt und ich glaube, wir haben so viel, wir brauchen bestimmt gar nicht mehr, sehr viel mehr. Wir müssen nur die Augen offen halten.
Ja, also mir fällt auch, wenn man dann anfängt zu überlegen, als ich die Frage eben gelesen habe, gesagt, okay, geh mal gedanklich durch Krefeld durch. Mir wäre jetzt auch nichts auf Anhieb angefallen, wo ich gesagt habe, okay, was vielleicht fehlt, ist so ein Original-Holländer. Wobei
ja.
Jeder alle sagen würden, okay, Pommes kann doch jeder, aber holländische Küche ist ja nicht nur das. Ne? Und die Püfferköste und ähnliches im Original, die vermisst man vielleicht auch. Und es gab früher in Brüggen, gab es so ein Pfannkuchenhaus.
Ja, das kenne ich sogar auch.
Genau, und wenn ich das jetzt überlege, so richtig, gibt es in Krefeld nicht, ne? Ein Pfannkuchenhaus.
Also ich weiß, dass wir ganz früher immer zum Geburtstag meiner Mutter in die Grüne Oase nach Linn, in der Nähe vom Linner Bahnhof gefahren sind. Und ich verbinde das mit Pfannkuchen. Ich glaube, da gibt es aber nicht nur Pfannkuchen, ehrlich gesagt.
Du meinst am Buchfeldi, ne?
Ja.
Ja, jetzt wo du sagst, okay, aber das stimmt, hast du recht, das war wirklich ein Pfannkuchenhaus.
Ach, tatsächlich,
das war wirklich,
wie gesagt,
also
ist schon
in Verbindung,
20 Jahre mindestens
aber
her.
Ich glaube, das gibt es schon ewig nicht mehr, dieses Restaurant. Ne?
Aber wo gehst du denn am liebsten hin, wenn du mit Freunden oder der Familie ausgehst?
Ich baue die Frage andersrum auf. Wenn ich weggehe, gehe ich gerne mit Freunden aus.
Ja.
Das ist für mich das Wichtige.
Ja.
Für mich ist eigentlich egal, wohin, wenn ich denn dann mit Freunden ausgehen kann. Weil im Endeffekt ist für mich der Gast in der Gastronomie, wenn ich unterwegs bin, eigentlich die schönste Dekoration, die man in einem Gastronomieobjekt hat, weil es eben Kommunikation beschreibt. Und wenn ich dann drei Kumpels habe, ist mir wirklich schnurzpieps egal, wo wir hingehen. Mir ist sogar schnurzpieps egal, ob es da unser Bier gibt oder nicht. Wenn man denn dementsprechend in einem netten Umfeld ist, sich schön unterhalten kann oder ähnliches. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass man mich komisch anschaut, wenn ich bei Schlüffgen sitze oder in Gläumes trinke oder bei Winges oder ähnliches. Gehört aber zu einem bezeugten Krefelder dazu. Und ich bezeichne das immer als Mitbewerberbeobachtung. Man muss ja wissen, was der Kollege macht.
Aber du hast kein Krefelder Lieblingslokal.
Nein, ich habe kein Krefelder Lieblingslokal. Also Lieblingslokal würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist etwas, was ich ganz toll finde, was viele Krefelder so ein bisschen verdrängt haben, weil es in der Südstadt liegt, ist die Brauerei Winges.
Ja.
Wer da mal reingeht, erst einmal bevor er sein erstes Winges Alt bestellt, einfach mal an die Decke guckt, an die Wände guckt, vielleicht hinten in den hinteren Saal geht oder in den Vorraum der Toiletten, der sieht eigentlich etwas, was man so vielleicht in Köln wiederfindet. Selbst in Düsseldorf gibt es nur zwei Objekte, die so ähnlich sind. Wer also im Vorraum der Toiletten steht und den Blick nach oben wirft, sieht die niederrheinisch größte Pisspott-Sammlung. Die stehen nämlich oben auf dem Absatz, stehen die Nachttöpfe, die früher in Krefeld eine Rolle gespielt haben. Und die Margot Winges war begeisterte Sammlerin. Die ist also auf Trödelmärkte gefahren und hat da die Nachttöpfe gekauft. Und wenn du das nächste Mal da bist, guck mal nach oben.
Muss ich echt mal drauf achten.
Ja, das kriegen die wenigsten mit. Ich habe mit Uli Podelko mal einen Brauereiweg durch Krefeld beschrieben. Den haben wir zusammen ausgearbeitet. Von Winges aus zum Gläumes. Ende im Dachsbau, um da im Biermenü einzunehmen. Und auf der Strecke zwischen diesen beiden Lokalen waren früher in Krefeld 36 Brauereien. Das wow. Bekannteste, was dazwischen war, wo jeder sofort sagen würde, ja klar, Bröcksken.
Ja, stimmt.
Weil von Winges bis Gläumes hoch bis zum Diebels Fasskeller früher der Bach lief, der die Brauereien mit Wasser versorgt hat.
Ach,
selbst auf dem Gelände des heutigen Kaufhofs standen früher drei Brauereien.
Wow.
Und die älteste Brauerei, also da du ja aus Uerdingen kommst, war eine Uerdinger Brauerei, Flößerbräu. Ist die älteste beschriebene Krefelder Brauerei als Braustätte noch weit vor den Krefelder Brauereien. Zumindest dokumentiert, wenn man im Stadtarchiv so glaubt.
Das wird die Uerdinger natürlich wieder freuen. Das wäre wieder was eher als
ja,
die
ich kenne ja, diesen Ausgleich Uerdingen und Krefeld. Ich sage immer nur, egal auf welcher Seite der A57 ich mich bewege, es ist absoluter Quatsch. Aber es gehört dazu, wie der Düsseldorfer und der Kölner, immer frotzeln.
Ich bin da auch nicht so sehr lokalpatriotisch, obwohl ich auch immer sage, ich komme aus Uerdingen. Ich würde nicht sagen, ich komme aus Krefeld. Also so ein bisschen steckt das schon auch irgendwie in einem drin. Es wird aber einem in Uerdingen auch sehr aus Butterbrot geschmiert, muss ich schon sagen.
Ja, es wird auch schon sehr oft beschrieben. Im Übrigen das Melchers, Dujardin, kommt aus dem Hause Königshof. Das ist eine Kooperation, die wir mit der Familie Melcher gemacht haben. Nachdem wir bei uns eröffnet haben, hat der Dujardin umgebaut und die Küfferei gebaut und fand unsere Idee, wie man mit dem alten Krefelder Brautraditionen umgegangen war, so cool, dass er gesagt hat, ich will das Spirituose auch machen. Und dann haben wir gemeinsam eben sehr oft zusammengesessen und haben Ideen gemeinsam entwickelt, wie er das dann bei sich biertechnisch entwickeln kann. Und mit seinem Vater zusammen und mit dem Sohn haben wir bei uns gesessen und haben dann nacheinander immer wieder probiert. Und dann ist irgendwann mal Melchers Hell und Melchers Dunkel entstanden.
Super interessant.
Wird bei uns hergestellt. Also wenn du mal genügend Bierabsatz hast in deinem Wohnzimmer, kannst du mich gerne ansprechen. Aber die Menge müsste schon sehr groß sein, bevor wir anfangen zu brauen. Ja, du weißt, zum Speisenbereich gehört auch der Bereich der... Gut, bei mir ist es meine Tochter, die mit Schule was zu tun hat. Bei dir sind es vielleicht Kinder, die mit Schule was zu tun hat, aber auch mit Schulrestaurationen und Ähnliches. Meine Tochter ist allerdings Lehrerin am Hockesgard. Und ja, Schulessen ist ja immer wieder so ein Riesenthema. Veganes Angebot, normales Essen oder Ähnliches. Wie siehst du das in Krefeld?
Ich kann tatsächlich zu der Krefelder Situation nicht so viel sagen, weil ich selber mit dem Thema Schulessen keine Berührungspunkte oder sowas habe. Ich weiß aber generell, dass das ein Riesenthema ist und habe mich auch in der Uni, also ich habe am Fachbereich Ernährungswissenschaften studiert und deswegen habe ich mich sehr viel mit dem Thema Essen und auch Schulessen und generell auch Kita-Essen und sowas beschäftigt. Das ist ein großes Thema generell. Man müsste eigentlich ganz von vorne anfangen, nochmal das Thema Ernährung viel mehr zu etablieren, was auch Wissen angeht. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder und Jugendlichen heutzutage gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt essen, auch das Interesse gar nicht mehr da ist. Wo kommt unser Essen her? Wo kommen unsere Lebensmittel her? Das sind Sachen wie, wächst ein Apfel eigentlich am Baum oder am Strauch oder doch in der Tüte? Oder auch natürlich bei Fleisch. Das ist vielen nicht bewusst, dass ein Tier dafür ja sterben muss, dass wir ein Schnitzel oder sowas essen können. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich definitiv ganz, ganz laut hier schreie und sage, da muss was getan werden. Aber natürlich auch bei der Schulverpflegung und bei der Verpflegung von Kindern allgemein. Ich habe immer das Gefühl, dass man weiß, dass was getan werden muss. Allerdings wird auch viel einfach das einfach gehalten und gesagt, naja, die Kinder mögen halt Spaghetti mit Tomatensauce, also gibt es auch Spaghetti mit Tomatensauce, weil im Endeffekt wird es halt sonst weggeschmissen. Verstehe ich auch total, keiner ist dafür, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Aber man muss, glaube ich, ein ganzheitlich neues System irgendwie aufbauen, um das Ganze für Kinder attraktiver zu gestalten und auch so zu gestalten, dass die Kinder ein vernünftiges Essen bekommen, was dann ja auch noch zu einem nächsten Punkt führt, für alle bezahlbar ist.
Ich wollte es gerade ansprechen. Im Krefelder Norden entsteht das Haus der Bildung.
Ja.
Angenommenerweise, man würde dir den Job anbieten, übernehmen die Mensa, mit dem ganz klaren Programm, die Kinder eine vernünftige Ernährung ranzuführen. Wäre das was Interessantes für dich?
Ich würde das sofort machen, wenn meine Zeit und alles das zulässt, würde ich das sofort machen, weil ich finde, das ist eine absolut wichtige Angelegenheit, unsere Kinder und unsere Jugend zu fördern, weil das ist nun mal die Zukunft. Und wir machen uns das auf so vielen Wegen leider unter Umständen kaputt. Und das fängt ja schon mit gesundheitlichen Aspekten und Wissensaspekten an. Und das sollte absolut gar nicht irgendwie daran scheitern, dass es finanziell auch nicht passt für alle.
Ja, also ich kann es aber auch ein bisschen aus meinem Berufsleben erzählen. Also ich gehöre noch zu der Generation, Stühle schmieren, mit in die Firma nehmen.
Ja.
Mache ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ein Apfel gehört zu oder eine Banane mitzunehmen, so als kleine Speise zwischendurch. Lieben tue ich zum Beispiel die Aufläufe und die Suppe, die meine Frau erstklassig kocht, und die mitzunehmen, um sie aufzuwärmen. Aber ich sehe natürlich auch, was die Mitarbeiter mitbringen. Ne? Also Fast Food, da wird der Pizzamann bestellt, oder die Bäckerei Lomme kommt mit sicherlich sehr guten Sachen, ja, aber ist ja manchmal schon ein bisschen süß verbunden und versorgt die damit. Aber so richtig vorleben, wie man sich ernährt, kann man ja nur, wenn man wirklich vor dem Kunden steht. Also ich habe nicht die Chance, als Koch oder ähnliches demjenigen das zu sagen. Ich kann für ein Getränk dementsprechend Stellung beziehen, aber ja, bei den Speisen geht das natürlich nicht. Ne?
Ja, ich versuche da schon in meinem Rahmen, sage ich mal, für Aufklärung zu sorgen, aber das ist natürlich theoretisch viel, viel zu wenig. Das muss von höheren Instanzen. Ich fände wirklich das toll, wenn man das in der Schule mit unterbringen könnte, aber ist ja wahrscheinlich auch schwierig, weil so viel Unterricht sowieso schon ausfällt und so viel Lehrermangel herrscht. Aber da muss was getan werden, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich sehe jetzt hier, wir sind am Quiz angekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber Quiz bedeutet für mich immer, ne, wer wird Millionär in Kurzform, was Krefeld betrifft. Millionär werden wir nicht. Wir reden ja nur über 650 Jahre Krefeld. Ne? Wie war das Jubiläumsjahr für dich?
Total spannend. Ich fand das total schön zu sehen, dass in Krefeld so viel funktioniert, so viel angepackt wird und auch über das Stadtmarketing hinaus, die ja auch einen großartigen Job leisten, sich viele kleine Gruppen irgendwie zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen hier was, wir machen da was, mir bleibt da direkt diese kleine Stadtkarte in Erinnerung, die ein Kollektiv ins Leben gerufen hat mit tollen Orten, die es sich zu besuchen lohnt, liegt auch bei uns noch aus. Also wer noch eine haben möchte.
Jörg Enger, ne?
Ja, genau.
Ja, man kennt sich, wie du merkst.
Ja, der
Oldtimer-Service. Wir haben früher auch einen Podcast in der ganz alten Form zusammen gemacht. Da war ich bei der Premiere-Sendung damals dabei im Mikado. Mhm. Und da hat er das erste Mal so eine Podcast-Sache aufgenommen, eigentlich Mitschnitt. Vor 15 Jahren hieß das nur einfach Mitschnitt von irgendetwas.
Damals war es, ne, noch kein Podcast.
Genau. Ja, sollen wir mal zum Quiz streiten hier?
Ja, ich bin aufgeregt.
Ja, ich auch. Also ich soll mal die erste Frage aufdecken. Ne? Ich soll dir folgende Frage stellen.
Okay.
Was hat vor kurzem in Krefeld Hülz eröffnet? Ein Michelin-Restaurant, eine Asia-Restaurant über 1400 Quadratmeter, ein Space für Koch-Workshops.
B, das weiß ich, da war ich schon.
Ich hab's noch vor mir.
Oh, Gott sei Dank.
Ich hab's noch vor mir. Ich bin befreundet mit dem Herrn Je. Der hat das China-Restaurant an der Kölner Straße und in St. Tönis das große Restaurant im ehemaligen Maiberg.
Ach ja, ja, da gehe ich, ne, ins Fitnessstudio und bin jedes Mal sehr hungrig, weil es nach Essen riecht.
Genau. Ja, ich wüsste es auch. Ciao heißt das, ne?
Ja, genau.
Genau. Also ja, sieht sehr futuristisch aus. Bin gestern auf dem Weg nach Aldekerk zu Königshofer Kunden im Gelderland noch daran vorbeigekommen. Habe mich gewundert, dass mittags um 3:30 so viele Autos vor der Tür stehen.
Ja, es ist auch wirklich immer gut besucht. Es ist auch riesig groß, aber sehr, sehr gemütlich dennoch. Ich habe die Frage, 4 Krefelder Standorte beteiligen sich an welcher deutschlandweiten Aktion? A, Aktion Campact, Appell gegen die Privatisierung des Trinkwassers. B, Refill Deutschland, kostenfrei Trinkwasser auffüllen. Oder C, Flower Power, überschüssiges Wasser für Pflanzen sammeln.
Also ich würde jetzt auch sagen B. Wir haben ja neue Trinkstationen in Krefeld, die jetzt wegen Frost auch, glaube ich, eingestellt worden sind, ja, weil sie eben dementsprechend über Winter nicht befüllt werden können. Aber das müsste das sein, was ich gelesen habe. Und was ja auch sehr vernünftig ist, denn bei der globalen Erwärmung wird es wahrscheinlich immer wichtiger sein, hier und da immer was zu trinken vorzufinden. Ja. Wir haben das ja hier in Mitteleuropa und es gibt ja Länder oder Gegenden auf der Welt, die es eben nicht haben. Ich glaube, wenn die das sehen würden, dass man einfach durch die Stadt läuft und da läuft ein Sprudel oder da ist ein Gerät, wo man nur einen Knopf drauf drückt und da kommt Wasser raus, das wäre eine Fata Morgana für die,
ja,
dass sowas hier bei uns möglich ist.
Ne? Ist übrigens richtig, die Antwort.
Das freut mich zu hören. Ja, Name eines veganen, vegetarischen Restaurants in Krefeld. Die Fette Beete, die Rote Beete oder die Beetschwestern?
Das sind meine lieben Kolleginnen von der Fetten Beete. Ah.
Okay. Übrigens auch, das ist ein ganz netter Zusammenhang. Eine von beiden ist eine geborene Klausmann, kommt aus Oppum, von der Schlosserstraße.
Ja, die Christina.
Genau,
ja,
und die Christina und ich, wir waren früher Nachbarn, wir kannten uns aber bis vor kurzem nicht. Irgendwann einmal klingelte es und sie verkaufen Königshofer Bier und sie wollte ein paar Gläser haben. Da sind wir ins Gespräch gekommen und habe ich gesagt, du hörst dich so an, als wenn du hier aus der Gegend kommst. Sie kannte ein paar Sachen. Und er sagte, ja, ich bin auf der Schlosserstraße groß geworden. Und dann wusste ich, es sind, glaube ich, 150 Meter Luftlinie, die uns getrennt haben. Aber gesehen, bewusst hatten wir uns noch nie. Das ist schon witzig.
Und die Christina hat vor mir nämlich den kleinen Marktstand am Krefelder Stadtmarkt gemacht. Und ich habe ihn dann quasi von ihr übernommen, als sie auf die Diesmarstraße gezogen sind.
Ja. Also,
klein ist die Welt.
War ich übrigens zu meiner Schande gestehen vor kurzem bei denen.
Ist aber vollkommen
ich weiß,
in Ordnung.
Aber ich weiß, was ich jetzt als nächstes machen muss. Ich werde dich besuchen kommen.
Ja, sehr, sehr
weil
gerne.
Weil ich bin gerne in einem Wohnzimmer und vor allen Dingen, wenn das Wohnzimmer noch kommunikativ ist und dementsprechend man nette Leute trifft, werde ich das sehr, sehr gerne machen.
Und ich komme vielleicht zu dir und schaue mir mal an, wie man so Bier brauen kann.
Ja, herzlich gerne. Wir haben ja auch Bestandteile, die du vielleicht gebrauchen kannst. Aber gut, backen tust du ja nicht unbedingt. Ne?
Doch,
aber auch.
Ich backe sehr, sehr viel und sehr leidenschaftlich.
Hast du schon mal ein Malzbrot gebacken? Oder ein Baguette, was eben nochmal in Braugerste gewälzt wird und danach angeröstet?
Nee, ich backe tatsächlich super gerne Brown Bread. Das ist das irische Brot. Das kommt ohne Hefe und ohne sowas aus und wird da halt mit Guinness gebacken. Kann man aber sicherlich auch ganz wunderbar mit Malzbier oder mit Altbier vor allen Dingen.
Also ich glaube, dann habe ich so was etwas für dich, das nennt sich Treber. Das ist bei uns ja was am Ende des Brauprozesses überbleibt.
Ja.
Und witzigerweise, wenn ich Brauereiführungen mache und Gäste habe, wir machen ja keine offiziellen Führungen, also wir gehen schon mal da durch, das wirst du dann auch sehen, nenne ich das immer, das ist die Verladestation für Schweinemüsli.
Ja.
Weil das ist ein Bestandteil der Tierindustrie, Verfütterung eben für die Mast. Nicht unbedingt dein Thema, aber es gehört eben dazu und dementsprechend beschreibe ich das auch immer. Weil die meisten Leute denken, der käme in den LKW, der würde das abholen und zur Müllkippe bringen. Nee, ich sage, das wird schon noch einem gewissen Nutzeffekt zugeführt, eben in die Tierernährung reingebracht.
Ja, immerhin.
Genau, immerhin. Richtig. Ja, abschließend kann ich nur sagen, toll, dich kennengelernt zu haben.
Hat mich auch total gefreut. Das war ein richtig interessantes Gespräch.
Man hat mir vorher gesagt, es wird jemand kommen, den du vielleicht gar nicht kennst. Ich habe gesagt, gib es nicht. Ich musste mich eines Besseren belehren. Aber du kommst ja aus St. Tönis, du bist ja keine Krefelerin, habe ich rausgehört.
Naja, ich bin, wie gesagt, Uerdingerin. Ich wiederhole nochmal.
Ja, ja bin nur, aber du wohnst jetzt in St. Tönis.
Mittlerweile nach Tönisforst gezogen, ja, genau.
Genau, also du hast einmal vom Osten her Krefeld angeguckt und im Moment machst du das von Westen her.
Also für meine Familie bin ich ausgewandert, kann man so sagen.
Okay.
Habe ich schon auf diversen Familienfeiern zu hören bekommen.